Ja, liebe Geschwister, am vergangenen Sonntag, wer da war, hat es mitgekriegt, hat Gerd Kimpel uns einiges über den Petrus erzählt. Und ich hatte schon am letzten Sonntag den Eindruck, ich muss nochmal über Petrus reden. Petrus kommt ja des Öfteren in Predigten vor. Ist das eigentlich okay? Ich denke, wenn unser Herr selber gesagt hat, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, dann ist klar, Petrus ist eine ganz wichtige Person und es ist berechtigt, ja vielleicht sogar nötig, dass wir des Öfteren über ihn nachdenken. Du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus hat das selber zu Petrus im Kreis seiner Jünger gesagt. Und wenn wir zur Gemeinde gehören, das hat Auswirkungen bis zu uns heute. Deshalb ist es wichtig, dass wir über diesen Petrus immer mal wieder nachdenken. Was hat aber unser Herr gemeint, als er zu Simon, dem Sohn des Johannes, gesagt hat, du wirst Kephas heißen, das ist das aramäische Wort, und das bedeutet dann übersetzt ins Lateinische Petrus und ins Deutsche Fels. Was ist damit gemeint, dass Jesus sagt zu Petrus, du bist der Fels? Zunächst mal ist interessant, Jesus sagt das mit dem Fels zu einem Menschen. Grundlage, Fundament der Gemeinde. Warum nicht irgendein Glaubensbekenntnis? Warum nicht irgendein Gesetz mit ein paar klaren Regeln? Warum ein Mensch? Nun, Petrus hat das dann selber in seinem ersten Brief deutlich gemacht. Als er über die Gemeinde spricht, baut euch auf als lebendige Steine zum geistlichen Haus. Also Gemeinde ist nicht in erster Linie Bekenntnis. Menschen, die ein Bekenntnis haben. Gemeinde ist nicht in erster Linie Verhaltenskodex, Gesetz. Sehr wohl Menschen, die sich von klaren Regeln leiten lassen. Aber eben Menschen, Gemeinde sind Menschen, das seid ihr, das sind wir. Und weil es in der Gemeinde um Menschen geht, deshalb hat der Herr auch einen Menschen auserwählt, Fundament der Gemeinde zu sein. Du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Weil es bei Gemeinde um Menschen geht, mein Rat und meine Bitte mal so zwischendurch. Sucht so oft möglich die Gemeinschaft mit Geschwistern. Ihr seid da, sehr gut. Das ist wichtig, dass wir ganz konkret als Menschen, als Gemeinde zusammenkommen. Es gibt manche, die es nicht anders können, die Gottesdienste nur per Stream oder per Fernsehen mitkriegen können. Aber wenn es Jesus um Menschen geht, Menschen, die Gemeinschaft mit ihm und miteinander haben, dann ist das ganz, ganz wichtig, dass wir auch zusammenkommen. Und was nachher nach dem Gottesdienst im grünen Salon passiert, wenn ihr, hängt davon ab, was ihr daraus macht. Wenn ihr da die Gemeinschaft miteinander sucht, Anteil aneinander nehmt, einander ermutigt, Gebetsanliegen vielleicht von dort her mitnimmt, dann ist dieser Teil im grünen Salon vielleicht genauso wichtig wie das, was wir jetzt hier machen. Gemeinde, es geht um Menschen, die mit Jesus Gemeinschaft haben und miteinander. Und deshalb auch, soll ich sagen, symbolisch, ich denke, es ist fast noch mehr, dass Jesus einem Menschen sagt, du bist der Fels, auf diese Grundlage will ich meine Gemeinde bauen. Noch ein bisschen mehr zu Petrus. Petrus ist ein Mensch, der erkannt hat, wer Jesus ist. Ich denke, ihr kennt diese Geschichte, dass Jesus seine Jünger gefragt hat, was sagen denn die Leute? Und dann kommen so allerlei Gedanken. Und dann fragt er sie, was sagt denn ihr? Und Petrus sagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus bestätigt das und sagt, glückselig bist du, Simon, denn Fleisch und Blut, also menschliche Fähigkeiten, haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das heißt, wenn du wissen möchtest, wer Jesus ist, du kannst allerlei theoretische Erklärungen versuchen. Kannst dir Gedanken machen, wie kann er denn Sohn Gottes sein? Wie kann denn das sein mit der Jungfrauengeburt und so weiter? Wenn du es wissen willst, Petrus hat es nicht dadurch begriffen, dass Jesus ihm erklärt hat, horch mal, Petrus, ich bin der Sohn Gottes und das, wie ich geboren worden bin, das ist so und so gelaufen. Petrus hat mit Jesus gelebt, hat ihn erlebt und dann hat Gottes Geist ihm das deutlich gemacht. Das heißt, wenn du wissen willst, wer Jesus ist, dann bitte Gott, dass er durch seinen Geist dir das deutlich macht. Petrus konnte damals ganz konkret mit Jesus laufen und ihn erleben. Wir heute können mit Jesus laufen, zum Beispiel, indem wir in den Evangelien lesen und ihn sehen. Und dann können wir beten, während wir lesen. Vater im Himmel, öffne mir die Augen, dass ich erkenne, wer Jesus wirklich ist. Durch das Wirken des Geistes Gottes hat Petrus es begriffen und indem er mit Jesus ganz konkret gelebt hat, hat er Jesus immer mehr kennengelernt und das wisst ihr auch schon, er hat sich selber immer mehr kennengelernt. Also, Petrus, ein Mensch, der erkannt hat, wer Jesus ist und durch das Leben mit ihm Jesus immer mehr kennengelernt hat, der, sagt Jesus, der ist der Fels, die Basis für die Gemeinde. Jetzt mal, was würden wir denn von einem erwarten, von dem Jesus sagt, du bist ein Fels? Und das wollen wir dann mal vergleichen mit dem, wie es bei Jesus wirklich war. Also, was würden wir so denken? Vielleicht ein Fels in der Gemeinde, der braucht eine gute theologische Ausbildung. Apostelgeschichte steht, Petrus und Johannes stehen vor dem Hohen Rat und die Leute staunen, mit welchem Freimut Petrus und Johannes reden. Und sie bemerken, dass es ungelehrte und ungebildete Leute waren. Also sagt die Bibel über Petrus, ungelehrt, ungebildet. Keine große theologische Ausbildung. Die Leute haben sich verwundert und haben nur gewusst, die waren mit Jesus. Das heißt also, Fels, gute theologische Ausbildung schadet nichts, wenn sie gut ist. Aber das ist nicht die Basis. Ja, was denn? Wir würden sagen, aber ein guter Mensch muss er doch jedenfalls sein. Gerecht, der in seinem Gewissen nichts sich vorzuwerfen hat, ein guter Mensch, gütig, wahrhaftig. Ich möchte jetzt einmal an eine der ersten Begegnungen von Petrus mit Jesus erinnern. In Lukas 5 wird geschrieben, Jesus stand am See Genezareth und die Leute kamen und wollten ihn hören. Ich stelle mir fast vor, wie die ihn immer mehr zum Wasser drängen. Und wenn die Leute dicht stehen, dann hören die vorne was, aber die weiter hinten nicht, also wenn man kein Mikrofon hat. Und Jesus sieht dann, da liegen zwei Boote am Ufer, während die Fischer dabei sind, ihre Netze zu waschen. Und er steigt in eins der Boote und sagt dem Simon, fahr mich mal ein paar Schritte aufs Wasser hin, dann ist Distanz und dann können die Leute mich viel besser sehen und hören. Ich nehme an, also die Bibel erzählt manches nicht so ausführlich, das muss man sich dann versuchen vorzustellen. Ich nehme an, dass der Petrus dann im Boot sitzen bleiben musste. Hätte vielleicht auch gern noch Netz gewaschen, aber man kann ja nicht so unhöflich sein. Jesus hat ihm gesagt, fahr mich raus und jetzt muss ich halt mal sitzen bleiben und zuhören. Und als dann Jesus fertig ist, sagt er zu dem Petrus, so, jetzt am helllichten Tag, fahrt mal hinaus auf den See, dort wo das Wasser tief ist, und werft die Netze aus. Ihr seid wahrscheinlich die meisten keine Fischer und Angler. Nach allem, was ich gelesen habe, Fische hat man nachts oder in der Dämmerung gefangen. Petrus sagt danach, Meister, die ganze Nacht haben wir gearbeitet. Und auch nicht gerade in der Mitte vom See, sondern da, wo es schon ein bisschen flacher wird. Okay, Jesus sagt, also jetzt am helllichten Tag auf die Mitte des Sees, werft eure Netze aus. Petrus sagt, die ganze Nacht haben wir uns angestrengt und gemüht, nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich es tun. Mit der Chance, von anderen ausgelacht zu werden, wie kann man so einen Blödsinn machen? Okay, aber der Petrus macht das. Und dann merken Sie, wie die Netze voll sind mit Fischen, dass die Netze fast zerreißen und dass sie gar nicht alle in das eine Boot reinkriegen, sondern noch die vom anderen Boot winken müssen. Kommt auch ihr her. Der Petrus hatte gehört, was Jesus über Gott gesagt hat. Er hat gemerkt, das ist jetzt nicht einfach Zufall, sondern hier ist ein Wunder passiert. Mit anderen Worten, in diesem Jesus muss Gott irgendwie gegenwärtig sein. Und jetzt steht der Petrus nicht staunend daneben und sagt, ist ja interessant, sondern er merkt, dass er in solcher Weise ins Licht Gottes gestellt ist, dass er sehen muss, mein Leben, meine Gedanken, meine ganze Einstellung ist vor Gott nicht in Ordnung. Jesus, geh weg von mir, wir passen nicht zusammen, denn, sagt der Petrus, ich bin ein sündiger Mensch. Und Jesus? Jesus spricht zu ihm, Simon, fürchte dich nicht. Das heißt, du musst jetzt nicht Angst haben, dass Gott dich verurteilt und verdammt und bestraft. In diesem Wort steckt drin, fürchte dich nicht, Petrus, deine Schuld wird vergeben. Fürchte dich nicht, da in diesem Wort steht drin, Petrus, Ich nehme dich an. Und dann, von nun an wirst du Menschen fangen. Petrus, ich nehme dich jetzt mit in die Arbeit, die ich selber tue, sagt Jesus. Denn Jesus ist gekommen, Sünder zu suchen und zu retten. Menschen, da haben wir es wieder, ne? Um Menschen geht's Jesus. Sünder zu suchen und zu retten. Und das ist ja eigentlich logisch. Wenn einer selber begriffen hat, dass er ein Sünder ist, und wenn er gemerkt hat, wie Vergebung aussieht, so jemand kann man doch gebrauchen, um auch anderen deutlich zu machen. Wenn du dich als Sünder fühlst, wenn du deine Schuld erkennst, ich habe es auch erkennen müssen und bin zu Jesus gekommen und habe erfahren, wie er vergibt. Ist doch Logo, dass Jesus diesen Petrus mit in seinen Dienst hineinnimmt. Also der Fels. Petrus muss sagen, Jesus, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Also als Fels im Grunde überhaupt nicht brauchbar. Und Jesus rechnet ihm die Sünde nicht zu, sondern vergibt. Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Jesus nimmt Petrus mit in diesen seinen Dienst hinein. Also wir würden einen guten Menschen zum Felsen machen. Jesus macht einen Sünder zum Felsen, der vor Gott seine Sünde erkennt und von Jesus Vergebung empfängt und den er in den Dienst stellen kann. Okay. Was würden wir denken, was für ein Mensch ist geeignet, Fels zu sein? Nun, einer, der voller Mut und Gottvertrauen ist. Das wäre ein guter Fels. Gucken wir uns mal an. Gerd hat uns das am letzten Sonntag ja erzählt. Einerseits der mutige Glaube bei dem Petrus. Jesus war, die Jünger waren während dem Sturm auf dem See gewesen. Jesus war übers Wasser gekommen, was sie auch ganz schön geschockt hat. Und dann sagt Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt zu dem Petrus, komm. Und der Petrus hat den Mut, steigt aus dem Boot und geht auf Jesus zu. Durch sein Wort hat Jesus den Petrus zum Glauben herausgefordert, etwas ganz Neues zu wagen, und Jesus macht dieses Neue auch möglich. Okay, ihr wisst, wie es weitergeht. Petrus sieht dann aber auch, der Sturm hat nicht nachgelassen und die Wellen gehen noch immer ganz schön hoch. Und da bekommt das mit der Angst zu tun und fängt an zu versinken. Und Jesus? Sogleich streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Jesus lässt auch diesen Kleingläubigen nicht einfach versacken, sondern er streckt ihm seine Hand entgegen und rettet ihn. Das hat mich letzten Sonntag, ich lasse es erst nochmal hierbei, das hat mich letzten Sonntag sehr bewegt. Um zum Glauben zu rufen, benutzt Jesus ein Wort. Und wenn dann einer sich auf den Glauben einlässt und Schritte tut und unterwegs Angst kriegt und seinen Glauben verliert, was passiert dann? Dann sagt Jesus unter Umständen nicht nur ein Wort, sondern dann packt er zu. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Ich muss euch da mal von mir selber erzählen. Vor ein paar Jahren gab es einen Tag, eingebettet in andere ähnliche Tage, wo es mir körperlich, seelisch, geistlich gar nicht gut ging. So richtig das Gefühl, absacken. Kein Glaube, kein Glaubensmut, nichts. Und an diesem Tag habe ich gerade eine Auslegung gelesen zu Lukas 5. Und der Ausleger, der Adolf Schlatter, schrieb da im Blick auf den Petrus, seine des Petrus Verbundenheit mit Jesus hat ihren Grund nicht in seinem, in des Petrus Glauben, sondern in der treuen Festigkeit Jesu, der den Jünger erfasst und schützt. Ich habe begriffen, Glaube ist wichtig, ja, aber ich kann und muss mich nicht auf meinen Glauben stützen. Der kann klein sein, der kann löcherig sein, der kann weg sein. Aber das heißt nicht, dass Jesus weg ist. Und dieser Satz in diesem Kommentar, der war für mich sozusagen die ausgestreckte Hand Jesu. Guck, egal wie du dich jetzt fühlst, ich bin da. Ich halte dich fest. Also, ihr merkt schon, ich spreche von Petrus. Aber von wem spreche ich eigentlich? Ich spreche eigentlich von Jesus. Alles, was über den Petrus als Fels zu sagen ist, kann man nur sagen, weil Petrus in der Verbindung mit Jesus steht. Ja, nochmal dieses Jesu Wort und Jesu Hand. Durch sein Wort sagt Jesus, vertrau mir, wag etwas. Und wenn du dann als Kleingläubiger zu versinken drohst, dann ist dieser Jesus da und streckt dir seine Hand entgegen und hält dich fest. Okay, noch was. Was würden wir von einem Menschen erwarten, von dem Jesus sagt, du bist ein Fels? Ein guter Mensch, voller Gottvertrauen und Mut, mit unerschütterlicher Treue zu Jesus. Nun, da wisst ihr schon, was kommt. Ich denke, so viel kennt ihr alle von Petrus. Diese im Grunde schlimmste Situation seines Lebens, wenn ich das richtig überblicke. Dass er Jesus glatt verleugnet hat, gesagt hat, mit dem er so intensiv zusammengelebt hat, ich kenne den gar nicht. Jesus hat Simon vorher schon darauf angesprochen, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Der Satan wird dich und die ganze Jüngerschaft testen. Und das ist nicht eine leichte Mathearbeit oder sowas. Da geht es schon an die Substanz. Petrus, merken wir aus anderen Geschichten, hat die Gefahr gar nicht gesehen, aber Jesus. Und Jesus hat auf diese Gefahr reagiert. Und sagte ihm, Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Mit anderen Worten, Jesus hat eine Ahnung, was mit dem Petrus passieren wird. Aber was sieht er? Er sieht, es ist Glaube da. Okay, und dann sieht Jesus auch noch weiter. Und wenn du eins zurückkehrst, Petrus, du kannst auf die Nase fallen, und zwar ganz gewaltig, aber es gibt eine Chance der Umkehr. Und dann ist alles wieder gut. Jesus setzt gewöhnlich noch eins drauf. Und wenn du dann umkehrst, dann stärke deine Brüder. Merkt ihr, wie jemand zum Felsen gemacht wird? Der Versager wird zum Helfer für die anderen. Der schwach ist, wird zum Felsen. Warum? Weil er hinweisen kann auf den, der für ihn Hilfe war. Wir wissen, wie Jesus diesem Petrus noch weiter geholfen hat. Wie er ihm als der Auferstandene wieder am See Genezareth begegnet ist und dann dieses Gespräch mit ihm führt. Petrus, hast du mich lieber als die anderen? Petrus hat sich gern mit anderen verglichen. Besser, Jesus lieber. Da wird er etwas leiser. Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ein zweites Mal fragt Jesus den Petrus. Und Petrus gibt dieselbe Antwort. Und ein drittes Mal. Und dann ist, als ob ihm ein Licht aufgeht. Nämlich, Herr, du weißt alle Dinge. Du hast mich durchschaut, du hast mich erkannt. Du hast bei meinem ganzen Versagen nicht mein Versagen allein gesehen, sondern du hast gesehen, dass trotz alledem ich dich lieb habe. Und so hat Jesus dem Petrus zurechtgeholfen. Der Fels. Du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus baut seine Gemeinde auf einen Menschen, der erlebt hat, wer Jesus ganz konkret und praktisch für ihn ist. Und ich denke, das hat seine Auswirkungen auch auf die Gemeindebausteine, ne? Auf dieses Fundament müssen ja Steine aufgebaut werden. Was werden denn für Steine draufgebaut? Jesus nimmt Menschen in seinen Dienst, die ihre Schuld vor Gott erkannt haben und denen er Vergebung geschenkt hat. Nicht einer, der sagt und sagen kann, mein Lebtag habe ich mir nie etwas zu Schulden kommen lassen. Jesus in seinem Licht wirst du irgendwo entdecken, was es bedeutet, dass du Sünder bist. Und dann, wenn du zu ihm kommst, wirst du die Erfahrung machen, was es bedeutet, dass er dir vergibt und dich annimmt. Wer kann Schuld vergeben als allein Gott? Und dann begreifst du vielleicht, auch wenn du dir das nicht erklären kannst, wie kann denn Jesus Gott sein? Dann begreifst du vielleicht, wenn er die Vollmacht hat, dir deine Schuld zu vergeben, dass er Gott ist oder zumindest was mit Gott zu tun hat. Jesus ermutigt zum Glauben. Und wenn du stolperst und fällst, er greift auch bei Kleingläubigen rettend ein. Und Jesus ist fähig, da noch Glauben und Liebe zu sehen, wo du vielleicht in irgendeiner Situation bei dir selber nur noch Versagen, Schuld und Niederlage siehst. Felsenmenschen, ja, das sind Leute, die wissen, dass sie Sünder sind und die erlebt haben, wie Jesus ihnen vergeben hat. Das sind Leute, die wissen, dass ihr Glaube durchaus schwanken kann, aber die erlebt haben, dass Jesus auch Kleingläubige festhält. Felsenmenschen, das sind Leute, die Schwäche und Versagen kennen und denen Jesus zeigen konnte: Ich sehe tiefer, ich sehe hinter allem und in allem, dennoch das bisschen Glauben oder das bisschen Liebe, das da ist. Felsenmenschen, das sind welche, die für sich selber und für andere keinen anderen Rat wissen, als sich in allem auf Jesus Christus zu stützen und ihm zu vertrauen. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, dass man im Blick auf die Gemeinde sich oft starke Leute wünscht. Mit viel Erkenntnis, redegewandt, mutig und was weiß ich, wie wir uns Stärke noch alles so vorstellen. Die Einfluss haben auf andere, vielleicht sogar noch in der Öffentlichkeit gute, wichtige Positionen. Habt ihr gemerkt, dass das bei Jesus ganz anders aussieht? Du musst nicht gucken auf vermeintliche menschliche Größe. Wenn du dich Jesus anvertraust, mit deinen Versagen, mit deiner Schwäche, bist du ein Felsenmensch. Und felsenfest, ja, wer und was ist felsenfest? Die Gemeinde. Hä? Auch die verfolgte Gemeinde. Die Gemeinde ist felsenfest, denn Jesus sagt: Die Mächte der Todeswelt werden seine Gemeinde nicht überwältigen. Die sieht schwach aus. Die kann in manchen Gegenden total in der Minderzahl sein. Aber Jesus sagt, die Gemeinde ist felsenfest. Felsenfest, der Petrus, auf den Jesus diese Gemeinde aufbaut. Wir haben gesehen, wo drin seine Felsenfestigkeit besteht. Ja. Felsenfest sind wir, felsenfest ist die Gemeinde, weil Jesus das Fundament ist, das auch im Leben des Petrus sich ganz konkret lebendig erwiesen hat. Liebe Geschwister, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Und ihr seid das Licht der Welt. Das sagt Jesus. Und er macht deutlich, ich sage es nochmal, an diesem Felsenmenschen Petrus, dass es nicht auf ein Gefühl oder ein Wissen oder eine Einbildung eigener Stärke ankommt, sondern auf Jesus. Und wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann seid ihr's. Und dann lebt entsprechend. Ein bisschen mehr Mut wünsche ich mir und euch. Und ihr seid das Licht der Welt. Glaubt ihm, dass ihr es seid. Und das Mindeste, was er tut, tun könnt, ist entsprechend anzufangen, für eure Umgebung zu beten, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und zu vertrauen, Herr, auch mich, auch uns als Gemeinde, kannst und willst du gebrauchen. Felsenfest sind wir nicht in uns. Stark sind wir nicht in uns. Aber am Petrus hat Jesus gezeigt, welche Leute er gebraucht, um Felsen zu sein. Amen. Gut, ich denke, ich bete noch mit uns. Herr, danke, dass wir es selber erlebt haben. Wenn noch nicht erlebt haben, dann doch erleben können, wie wir als Sünder zu dir kommen durften und wie du uns angenommen hast und wie du uns in die Gemeinschaft mit dir hineingenommen hast. Herr, du siehst unseren oft schwachen Glauben, unser Schwanken, unsere Müdigkeit, unsere Lauheit. Danke, dass wir es dir sagen dürfen und du dich auch der Kleingläubigen annimmst. Und Herr, du siehst Versagen, aber du siehst auch, wie wir zu dir stehen. Herr, du liebst uns und du siehst auch, wo du in uns Liebe zu dir hast entzünden können. Herr, lass diese Liebe wachsen. Und hab Dank, Herr, dass du uns festhältst und dass wir unser Leben auf dich aufbauen können. Ja, dass du da bist, Herr, und dass du dich immer wieder uns zuwendest. Hab Dank dafür. Amen.